Ja, in mir ist schon eine große Freude auf das Osterfest entstanden. Ich habe mich ja mit einem Bibeltext beschäftigt, mit der Predigt beschäftigt. Und heute Morgen schon vor dem Frühstück habe ich mir nochmal angeschaut, worüber ich heute sprechen möchte. Und dann kam plötzlich noch eine schöne, gute Nachricht für mich. Die möchte ich euch einfach mal zeigen und mit euch teilen von unserem Sohn, der mit seiner Familie gerade im Urlaub ist.
Wow, sehr gut. Wirklich? Hast du da was zu ergänzen, Lene?
Ja, dieses kleine Video wurde uns heute Morgen geschickt von unserem Sohn und das hat mein Herz natürlich sehr erfreut, wenn unsere jüngsten Enkelkinder schon darüber ein bisschen wissen, warum wir eigentlich Ostern feiern. Zugegebenerweise werden sie noch nicht ermessen können, was das für ihr Leben eigentlich bedeutet, aber sie wissen schon mal, Jesus ist auferstanden. Der ist nicht am Kreuz geblieben. Wir wollen etwas tiefer heute Morgen einsteigen und ich finde besonders schön das 15. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Das ist ein sehr langes Kapitel. Ich werde nicht alles daraus vorlesen, aber doch einen Teil und werde auch wichtige Dinge erklären. Ich lese mal zunächst die Verse 1 bis 11, die stelle ich an den Anfang der Predigt. Brüder und Schwestern, schreibt der Apostel Paulus, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen, sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, indem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe. Und genauso habt ihr sie auch angenommen. Wer regelmäßig Nachrichten liest oder hört oder sieht, der weiß, wir leben in aufregenden Zeiten. Sie sind so aufregend, dass unsere Politiker zuletzt immer wieder eine Zeitenwende ausgerufen haben. Ich denke bei dem Stichwort Zeitenwende immer ganz schnell an unseren früheren Bundeskanzler Olaf Scholz. Als vor über 4 Jahren der Krieg in Europa, der Überfall Russlands auf die Ukraine, ausbrach, ja, da hat er davon gesprochen, das ist eine Zeitenwende. Wir hatten so lange Frieden in Europa. Und auch der jetzige Bundeskanzler Friedrich Merz sprach zuletzt von einer Zeitenwende, und zwar in Bezug auf unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hatten als Europäer den Amerikanern ganz viel zu verdanken, die uns zur Seite gestanden haben, aber jetzt sind sie dabei, sich aus Europa zurückzuziehen. Wir können uns nicht mehr auf Amerika verlassen. Eine Zeitenwende 2.0, wie man sie auch nennt. Der Begriff der Zeitenwende ist aber durchaus keine Erfindung der Gegenwart oder gar von Olaf Scholz. Es hat immer wieder mal eine neue Ära in der Geschichte gegeben, die man als Zeitenwende bezeichnet hat. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auch Ostern. Und das Kommen von Jesus Christus in diese Welt war und ist eine Zeitenwende. Ich glaube, sie ist sogar die wichtigste Zeitenwende überhaupt. Nicht umsonst spricht unsere heutige Zeitrechnung von der Zeit vor Christus und nach Christus. Das ist doch interessant, dass auch in diesem Sprachgebrauch, den wir haben, eine Zeitenwende gesehen wird. Und darüber will ich heute Morgen mit euch nachdenken. Ich lese dazu noch weitere Verse aus 1. Korinther 15. Vers 12 bis 14 zunächst. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Diesen Vers hat eben Christian auch schon zitiert. Und jetzt lese ich ab Vers 20 weiter. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferstehen werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung. Als Erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Hier höre ich mal auf mit dem Vorlesen des Predigttextes. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth unter anderem deshalb, weil es in der dortigen Gemeinde einige gab, die Ostern in Frage stellten. Nicht irgendwelche Heiden waren das, sondern Menschen in der Gemeinde bestritten, dass Jesus auferstanden ist. Sie glaubten nicht, dass wir auf so etwas wie eine Auferstehung nach dem Tod hoffen können. Und da läuten bei Paulus die Alarmglocken. Und er wird hier sehr grundsätzlich und er schärft den Korinthern ein. An Ostern hängt alles. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann lebt er. und wir können ihn anrufen im Gebet. Wenn er sogar den Tod bezwungen hat, dann hat er Mittel und Wege, uns in allen Dingen beizustehen. Er ist mächtiger als alles, was gegen uns steht. Wenn Jesus auferstanden ist, dann war auch sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz nicht vergeblich. Seine Auferstehung bestätigt alles, was er gesagt und was er getan hat. Sie ist wie ein Siegel dafür, dass sein schrecklicher Tod am Kreuz kein Unfall war, keine schreckliche Tragödie, so könnte man ja auch vom Kreuz denken, sondern das war so von Gott vorgesehen. Für uns heute bedeutet sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung zunächst, dass unsere Schuld vergeben ist. Und dieser Jesus ist bei uns. Und er lässt uns teilhaben an seiner Mission. Er ist seit Ostern dabei, sein Reich aufzubauen. Es hat mit seinem Kommen begonnen. Und er ist nun dabei, die Welt zu erneuern. Das alles gilt, wenn Jesus auferstanden ist. An Ostern hängt alles. Und umgekehrt, ist aber Jesus nicht auferstanden von den Toten, dann ist unser ganzer Glaube Dummheit. Dann ist das ganze Christentum sinnlos. Wenn Jesus tot ist, an wen wollen wir uns dann im Gebet wenden? Ist Jesus tot, dann ist das Kreuz nichts anderes als eine furchtbare Niederlage, ein endgültiges Scheitern, ein Nein Gottes zu allem, was Jesus getan hat. Ist Jesus tot, dann kann er uns eben nicht in allem beistehen. Dann können wir nicht auf ein gutes Ende hoffen und auf ein Leben in Ewigkeit. Dann können wir uns auch nicht auf die Worte verlassen, die er gesprochen hat. Dann müssten wir uns so schnell wie möglich vom christlichen Glauben und auch von seiner Gemeinde verabschieden. Das alles ist die traurige Wahrheit, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Denn an Ostern hängt tatsächlich alles. Es gibt kein Christentum ohne den auferstandenen Jesus. Ohne den Auferstandenen hätte die Welt ihre größte Hoffnung verloren, nämlich, dass es da einen gibt, der auch dem Tod gewachsen ist. An Ostern hängt alles, wirklich alles. Hier im ersten Korintherbrief proklamiert Paulus das einfach so, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Er stellt das einfach mal so in den Raum. Aber es gibt durchaus auch gute Gründe, warum Ostern auch für vernünftige Menschen kein Märchen sein muss. Da war eben dieses leere Grab, das die Frauen am Ostermorgen vorfanden. Niemand konnte einen Leichnam präsentieren. Wir wissen, dass das Grab auch gut bewacht war. Der Leichnam Jesu konnte unmöglich gestohlen sein. Und dann waren da die Freunde Jesu, seine Jünger, die waren ja nach seiner Kreuzigung völlig verzweifelt. In ihren Augen war es jetzt aus mit ihrem Meister. In diesem Zustand waren sie keine geeigneten Kandidaten, um sich nun eine Auferstehung auszudenken, sie irgendwie noch zu erhoffen. Und doch, Tage später, riskierten sie Kopf und Kragen, um jedem, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, zu erzählen, der gekreuzigte Jesus, der ist wieder da, er lebt. Was anders als seine Auferstehung sollte diesen Umschwung bei den Jüngern bewirkt haben? Es gab außerdem für die Auferstehung Jesu jede Menge Zeugen. In dem Text, den ich gelesen habe, wurden einige auch namentlich genannt. Vielen war dieser Jesus in den Tagen nach Ostern erschienen, einmal sogar 500 Menschen auf einmal. Und die meisten von denen, so schreibt Paulus ja, lebten noch, als er diesen Brief schrieb und konnten auch dazu befragt werden. Das alles sind sicherlich keine Beweise für die Auferstehung, aber doch gute Hinweise, dass es nicht blanker Unsinn ist, an einen zu glauben, der erst tot und dann doch lebendig war und dessen Nähe seitdem Menschen auf der ganzen Welt erleben und bezeugen bis heute. Mit Nachdruck bekennt Paulus, Jesus ist nicht tot, er lebt, er ist auferstanden und daran hängt alles. Aber was bitte hängt daran? Was ist das für ein Alles? Das will ich noch ein bisschen erläutern. Paulus macht erstens deutlich, dass unser persönliches Schicksal daran hängt. An Ostern. Und er benutzt dafür zwei Bilder. Das erste Bild ist das Bild vom Erstling. So steht es wörtlich in Vers 20 und 23. Jesus ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und bei diesem Erstling müssen wir an das alte Israel denken, wo man einen Zeitpunkt hatte, wo man die ersten Früchte ernten konnte. Also die ersten Oliven, die ersten Weintrauben, das erste Getreide. Und es war dem Volk Israel damals geboten, diese ersten Früchte Gott zu opfern. Und dann war es noch mehr. An der Erstlingsfrucht konnte man schon erkennen, es wird bald noch mehr zu ernten geben. Wenn die ersten Früchte zu sehen waren, war das wie ein großes Versprechen. Es wird eine große Ernte geben. Es wird genug geben für alle, um satt zu werden. Die Erstlinge sind ein Versprechen auf mehr. Paulus sagt hier, Jesus ist der Erstling. Aber das ist erst der Anfang. Und dieser Anfang ist ein Versprechen. Jesus ist auferstanden und ihr, die ihr glaubt und in die Gemeinschaft mit Jesus hineingetauft seid, ihr werdet ebenso auferstehen. Ihr werdet leben, denn Jesus ist der Erstling. Das zweite Bild will ich auch noch erklären. Es handelt von Adam. Paulus blättert weit zurück in der Heiligen Schrift, nämlich zu den Anfängen. Zu Adam und Eva und zu ihrem fatalen Misstrauen gegenüber Gott und zu ihrer folgenschweren Tat. Sie wurden schließlich aus der Nähe Gottes vertrieben und ihr Schicksal wurde das Schicksal aller, die nach ihnen kamen. Sie waren weit weg von Gott. Erst sie, Adam und Eva, und dann wir alle, ohne Hoffnung auf mehr als ein kurzes und schweres Leben. Generation für Generation wiederholt sich diese alte, traurige Geschichte. Aber nun, so schreibt Paulus, beginnt mit Christus eine neue Geschichte, weil er auferstanden ist. Und so wie alle Adamskinder Anteil haben an der Adamsgeschichte und dem Adamstod, so haben die, die zu Christus gehören, nun Anteil an der Christusgeschichte und der Christusauferstehung. Was qualifiziert uns dazu? Im Grunde genommen nichts. Wir können nichts anbieten. Es wird von uns auch nichts gefordert. Nur eins ist wichtig, zu Christus zu gehören, ihm zu vertrauen, in die Gemeinschaft mit ihm hinein getauft zu sein. Und dann ist es wie bei einem Dominospiel. Fällt der erste Stein, dann hat er genug Kraft und Dynamik, dass ein Stein nach dem anderen fällt. In schöner Ordnung, zunächst der erste, von dem alles ausgeht, und dann alle anderen. Was unterscheidet Menschen, die an Jesus Christus glauben, von solchen, die nicht an ihn glauben? Was ändert sich für uns durch Jesus und die Auferstehung? Vielleicht ist es weniger, als mancher erhofft. Denn auch Christen erleben Schwierigkeiten, haben manche Herausforderungen zu bestehen. Auch Christen werden krank und müssen sterben. Vielleicht erleben wir manchmal heilende Kraft von oben. Vielleicht oder auch nicht. Ändert sich also kaum etwas für Christen? Doch es gibt ein letztes Stoppschild, eine letzte Grenze. Es gibt etwas, was den freien Fall aufhält und auffängt, nämlich, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes, weder meine Angst noch mein schwindender Glaube, weder meine Panik noch meine Einsamkeit, weder mein Gesundheitszustand noch mein drohendes Sterben, selbst mein Tod, wenn er eines Tages kommt, kann mich nicht trennen von der Liebe Gottes. So schreibt es Paulus sehr eindrücklich am Ende von Römer 8. Zuletzt bleibe ich geborgen und getragen, nicht weil ich tapfer durchhalte, sondern weil er mich nicht mehr loslässt. Und ein zweites noch, Paulus macht dann deutlich, nicht nur unser persönliches Schicksal hängt am Ostergeschehen, auch das Schicksal der Welt hängt an der Auferstehung von Jesus. Und das ist hier die eigentliche Pointe. Es geht nicht nur um unsere ganz persönliche Hoffnung beim Ostergeschehen. Es ist nicht genug, dass mein Jesus es gut mit mir und den Meinen ausgehen lässt. Wenn wir einigermaßen erwachsene und reife Menschen sind, dann dreht sich auch nicht alles nur um uns, sondern dann haben wir auch immer die Welt um uns herum im Blick. Und darum fragen wir heute an Ostern auch, was bedeutet das für unsere einerseits so wunderschöne und andererseits doch auch so schlimm geschundene Welt? Paulus öffnet uns hier die Augen für etwas Größeres, was mit Ostern begonnen hat. Seit Ostern ist sozusagen das Spiel entschieden. Seit Ostern ist Jesus unterwegs und besiegt einen Feind nach dem anderen, bis er am Ende, ganz am Ende, auch den schlimmsten Feind, den Tod, unterwirft. Und dann, sagt Paulus, geht die Geschichte so aus: Alle Mächte des Todes, die Kriege, die Hungersnöte, die Flutkatastrophen, die menschlichen Grausamkeiten und auch die Unberechenbarkeiten der Natur, sie alle sind am Ende bezwungen. Sie sind vor Gottes Thron unterworfen, wie wir es auch in Philipper 2 lesen, wo es in dem alten Christushymnus heißt: Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Ich sage es noch einmal: Ostern ist das Spiel entschieden, weil Jesus auferstanden ist. Und nun ist er auf Siegestour. Bei einem Fußballspiel weiß man nie wirklich, ob ein Spiel schon entschieden ist. Es kann sein, dass noch in der Nachspielzeit, in der allerletzten Minute, das entscheidende Tor fällt und das Spiel wird nochmals gedreht. Mit Ostern aber ist das anders. Seit Ostern ist das Spiel entschieden. Der Sieger steht fest. Die Gegner haben schon verloren, obwohl noch gekämpft wird. Ja, wir leiden noch unter den Feinden, unter Viren und Tumoren, unter Kriegen und Hunger unter Naturkatastrophen und menschlicher Grausamkeit. Das alles ist noch da. Aber seit dem Ostermorgen haben sie alle schon verloren. Und Jesus, der Auferstandene, ist der Sieger. Aber jetzt verläuft alles Weitere in der Ordnung, die Gott bestimmt hat. Einen Feind nach dem anderen legt Gott dem Auferstandenen unter die Füße. Wir sollten von Ostern nicht zu klein denken. Als Jesus aus dem Grab stieg, kam etwas Neues in diese Welt, das alles verändern wird. Nun wissen wir, die Welt geht nicht auf den Untergang zu, wie man meinen könnte, sondern auf Neuschöpfung, auf Heilung, auf Wiederherstellung. So haben wir es auch in der Jahreslosung für 2026 gehört, wo der auferstandene und erhöhte Christus sagt: Siehe, ich mache alles neu. Das ist sein Versprechen. Die ersten Christen konnten es kaum erwarten. Sie riefen und beteten immer wieder: Komm, Herr, komme bald. Es ist schwer zu verstehen, warum das alles so lange dauert und warum wir immer noch so oft das Gegenteil sehen von dem, was kommen wird. Aber Paulus sagt: Denkt Ostern nicht zu klein, auch wenn es noch dauert. Denn das Spiel ist entschieden. Und Jesus ist auf dem Weg, seine Herrschaft, die Gottesherrschaft, durchzusetzen. Ostern ist tatsächlich eine Zeitenwende. Seitdem ist das Spiel entschieden. Und wenn der Auferstandene in unserem Leben präsent ist, heute schon präsent ist, dann erneuert sich unser Leben heute schon ein bisschen. Stück um Stück. Wo Menschen mit Jesus leben, da können wir selbst und auch andere die Veränderungen bemerken. Da entsteht Neues. Da finden wir festen Halt. Da können wir auch in Krisen auf Gott vertrauen und unserem Nächsten Gutes tun. Da können wir anfangen, Frieden zu stiften und zur Versöhnung aufrufen. Denn das Spiel ist entschieden. Von da kommen wir her. Und gleichzeitig merken wir, noch ist das Spiel nicht vorbei. Noch müssen auch wir rufen und beten: Dein Reich komme. Das tun wir immer dann, wenn wir das Vaterunser beten. Noch gibt es all das Furchtbare und Schlimme. Noch ist mancher Kampf mühsam, manche Hilfe unbeholfen und mancher Sieg unvollkommen. Noch dauert es. Ich kann auch nicht sagen, warum das so ist, warum das so lange dauert. Aber seit Ostern dürfen wir wissen, das Böse kann nicht dauerhaft toben, denn der Sieger steht fest. Was an Ostern begann, wird am Ende siegen. Christus ist unterwegs bis zum großen Endspiel, bis der Tod endgültig abdankt. Also, von Ostern dürfen wir nicht zu klein denken. Die Auferstehung ist nicht nur etwas für uns persönlich, sondern letztlich für die ganze Welt. Glaubst du das?